Im zweiten Korintherbrief spricht der Apostel Paulus sehr viel von den Schwierigkeiten, die den Weg eines Christen begleiten, der Jesus eng nachfolgen will und ihm dienen will. Ab Kapitel 4, Vers 1 zeigt er uns, wie man mit solchen Schwierigkeiten fertig wird. Unser Text heute Abend beginnt mit Kapitel 4, Vers 17. Paulus bespricht in Vers 16 die Erneuerung des inneren Menschen. Das ist eine Hilfe zur Bewältigung von Schwierigkeiten. Ab Vers 17 spricht er davon, dass man sich besinnen sollte auf das Kommende. Und dieser Kurzabschnitt ist etwas länger. Er geht bis zu Kapitel 5, Vers 8. Wir beginnen unsere Textlesung mit Vers 16. Darum ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird jedoch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte, unsere Bedrängnis, bewirkt im Übermaß bis zum Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit für uns, die wir nicht auf das schauen, das man sieht, sondern auf das, das man nicht sieht. Denn das, das man sieht, ist zeitlich, aber das, das man nicht sieht, ewig. Denn wir wissen, dass, wenn unser irdisches Haus, ein Zelt, abgebrochen wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmeln. Denn in diesem seufzen wir auch, uns danach sehnend, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Und wenn wir Bekleidete sind, werden wir nicht nackt erfunden werden. Denn auch wir, die wir im Zelt sind, seufzen, als Beladene, als solche, die nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Aber der, der an uns arbeitete und uns eben dazu bereitete, ist Gott, der uns auch ein Pfand gab, den Geist, so dass wir also allezeit guten Mutes sind und wissen, sind wir daheim im Leibe, so sind wir in der Fremde, abwesend vom Herrn. Denn durch den Glauben gehen wir den Weg und nicht durch Schauen. Wir sind aber guten Mutes und haben lieber Wohlgefallen in der Fremde zu sein, außerhalb des Leibes und daheim zu sein beim Herrn. Ein wunderbarer Text, der uns zum Schluss dieses Abschnittes im Korintherbrief zeigt, wie wir Schwierigkeiten bewältigen, mit ihnen leben können, wie wir tatsächlich durchkommen können zum Ziel hin. Paulus sagt, wir schauen nicht auf das, das zeitlich ist, sondern auf das, das ewig ist. Wir haben uns darauf zu besinnen. Wir haben darüber nachzudenken, nachzusinnen. Paulus spricht vom Schauen. Mir kann die Frage kommen, wo gehen meine Augen hin? Was sehe ich? Was lenkt mich ab? Was zieht meine Augen? Gerade jetzt, wenn etwas passieren würde, wo würden unsere Augen hingehen, automatisch? Das sind Fragen, die uns helfen können, festzustellen, wo meine Interessen sind. Das, was meine Augen anzieht, das ist für mich von momentanem Interesse. Ich merke das bei mir, meine Augen werden manchmal von etwas angezogen, von einem Poster, einem Buchtitel, einem Ereignis, etwas, das um mich her passiert, bis ich dann feststelle, das ist ja gar nicht so wichtig oder gar, das ist eigentlich schädlich für dich. Es gibt gewisse Orte, da weiß ich schon im Voraus, da könnten meine Augen tatsächlich mit großer Wahrscheinlichkeit etwas Schädlichem begegnen, das für mich nicht gut wäre. Und da muss man schon von vornherein sich vornehmen, dahin werde ich jetzt nicht schauen. Das heißt, man muss ganz bewusst die Augen festhalten, damit sie nicht abgelenkt werden. Denn sie werden ja sehr schnell abgelenkt. Vergessen wir nicht, das, was unsere Augen hinzieht, das, was unsere Augen gern bannen will, das ist für mich von Interesse in dem Augenblick. Unsere Augen schauen dorthin, wo unsere Interessen sind. Und wenn sie dort haften bleiben, wächst unser Interesse daran. Vorsicht also, wohin schaue ich? Nun gibt es das Böse und das Gute. Und da ist es manchmal nicht so schwer zu unterscheiden und zu sich zu sagen, dahin will ich nicht schauen. Aber es gibt auch das Wichtige und das weniger Wichtige. Paulus unterscheidet zwischen diesen beiden, wenn er sagt, wir schauen nicht auf das Zeitliche, sondern auf das Ewige. Das Zeitliche ist nicht verkehrt. Manchmal spricht man von Mitteldingen. Ja. Es gibt eine alte Lehre in der Theologie, die Lehre von den Mitteldingen, die eigentlich nicht biblisch ist. Sie hat zu unglücklichen Schlussfolgerungen geführt, zu dem Begriff des Neutralen, des sogenannten Neutralen. Mit diesem Begriff hat man heute Schwierigkeiten. Man sagt ja, das ist neutral und so weiter. Ich habe darüber nachgedacht. Ich denke nicht, dass es etwas Neutrales gibt. Ich denke, es ist entweder gut oder böse. Als Gott die Schöpfung schuf, was hier, wie heißt es?
Sehr gut.
Wie?
War sehr gut.
Es war sehr gut. Es war alles gut. Alles. Nun ist natürlich die Sünde hineingekommen. Aber das ändert nichts grundsätzlich an der Tatsache, dass das, was Gott geschaffen hat, gut ist. Der Mensch fiel, nicht die Schöpfung. Man sollte nie von einer gefallenen Schöpfung sprechen. Ja, Sie sagen vielleicht, aber die Theologen sprechen doch immer wieder. Und auch evangelikale Reichsgottesarbeiter sprechen von einer gefallenen Schöpfung. Das mag sein, aber sie sollten es nicht tun. Sie können genauso gut wissen wie jeder, was in der Bibel steht. Ja. Wollen wir nicht zu große Ehrfurcht haben vor Theologen und vor bekannten Namen im evangelikalen Raum? Wir haben dieselbe Bibel. Auch wir können wissen, was in der Bibel steht. Und manchmal besser. Wussten Sie übrigens, dass viele Theologen und Reichgottesarbeiter, Bibelschullehrer und so weiter, nicht genug ihre Bibel lesen? Sie können genauso gut ihre Bibel lesen wie jene. Auch die sind sehr beschäftigt und kommen oft nicht zum Bibellesen, zum Richtigen. Sie studieren sehr viel, aber oft sind es menschliche Worte und Gedanken. Wir dürfen also jedem über die Schulter gucken und fragen, was machen Sie dort, was schreiben Sie dort? Und wenn er zu uns spricht in einer Zusammenkunft, dürfen wir in uns selbst ruhig fragen, was sagen Sie dort eigentlich, Herr Sowieso? Ich darf kontrollieren. Und was sagt die Schrift? Die Schrift spricht nicht von Mitteldingen. Was sagt sie über das Haar auf dem Kopf? Ist das ein Mittelding? Ist das von ungefähr, ob es fällt oder nicht? Nein. Gott interessiert jedes Haar auf meinem Kopf. Das ist für mich tröstlich. Jedes Haar, das ich verloren habe, interessiert meinen Herrn. Es interessiert ihn, ob ich Haar oder eine Glatze habe. Es gibt keine Dinge, die Gott nicht interessieren würden, es sei denn, es böse Dinge wäre. Und dann interessieren sie ihn insofern, als ich davon ablassen müsste. Er nimmt das auch zur Kenntnis. Töne sind nicht neutral. Sie sind von Gott geschaffen. Aber da gibt es falsche Schlussfolgerungen. Ich denke, du hast uns aufmerksam gemacht, vielleicht, Adolf, auf ein Buch, das nun die moderne Musik verteidigen will, mit dem Argument, Gott hat ja die Musik geschaffen, also ist sie gut. Moment einmal, sage ich mir, Sie haben den falschen Schluss gezogen. Gott hat nicht die Musikstücke geschaffen, die wir hören. Gott hat die Bausteine geschaffen. Genau wie Gott Bäume geschaffen hat. Und wir machen Bausteine daraus. Gott hat das Metall geschaffen. Gott hat die Steine geschaffen. Und wir bauen mit diesen Steinen. Und was wir daraus bauen, das ist entweder gut oder böse. Wir können Gott damit verherrlichen oder nicht. Aber die Töne an und für sich sind gut. Kein Mittelding. Sie sind nicht neutral. Sie interessieren Gott. Sogar Satan muss umgehen mit gutem Material. Aber er macht Böses daraus. Gott, oder Entschuldigung, Satan ist kein Schöpfer. Er kann nur umgehen mit von Gott Geschaffenem. Mit Gutem. Und das kann irreführen. Dann kann man sagen, ja, aber es ist ja gut. Aber in wessen Händen liegt es? Wer geht damit um? Das ist die Frage. Es ist in Satans Hand. Und das heißt nicht, dass etwas Gutes dabei rauskommt. Doch wir selbst haben uns selbst in seine Hand zu legen und uns von ihm führen zu lassen, dem Lied entsprechend, das wir eben hörten. Gott ist an allem interessiert. An allem. Aber wir müssen alles, was da ist, zu seiner Ehre gebrauchen. Zu seiner Ehre. Vers 17. Denn das schnell vorübergehende Leichte, unsere Bedrängnis, bewirkt im Übermaß bis zum Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit für uns, die wir nicht auf das sehen, das man sieht. Auf das schauen, das man sieht. Wie kann man sehen, was man nicht sieht? Paulus sagt, er schaut dorthin auf solches, das man nicht sieht. Ja, wie ist das überhaupt möglich? Ist das nicht ein Widerspruch? Dass man sieht. Und zwar mit irdischen Augen. Hier haben wir ein Beispiel von einem hermeneutischen Prinzip. Zu Deutsch. Von einer Regel beim Lesen der Schrift. Es gibt manchmal Dinge, die im Text vorausgesetzt werden, genau wie wir in unserer Sprache Dinge voraussetzen. Der Hörer hört das Vorausgesetzte oder hört es auch nicht. Und wenn er es nicht hört, kann er irregeführt werden. Und so ist es auch mit der biblischen Sprache. Dass man mit den irdischen Augen nicht sieht. Wir sehen mit innerem Auge. Das, was mit man allgemein nicht mit den irdischen Augen sieht. Also, man muss den Text etwas ergänzen mit dem, das im Text vorausgesetzt wird. Und dann verstehen wir ihn. Ja, wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir ihn schon ohne diese bewussten Zusätze verstehen. Aber es ist gut, sich Rechenschaft zu geben. Einmal uns bewusst zu machen, was sagt denn eigentlich der Text? Also, wir sehen auf das, das man mit irdischem Auge nicht sehen kann. Und was bringt das? Welchen Vorteil? Wozu führt das? Das hat er vorangestellt in Vers 17. Dass man sieht auf das, was man mit irdischem Auge nicht sehen kann, sagt er in Vers 18. Aber in Vers 17 nimmt er schon vorweg den Wert, den Segen eines solchen Schauens. Und diesen Vers 17 wollen wir kurz betrachten. Das schnell vorübergehende Leichte, unsere Bedrängnis. Im griechischen Text haben wir hier den Westphal und oft übersetzt der Übersetzer auch mit dem Westphal im Deutschen, das heißt mit dem Genitiv. Habe ich auch getan. Bis ich mir sagte, wahrscheinlich wird der Genitiv hier im Identitätssinne gebraucht. Was heißt das? Im Deutschen schreibt man ein Komma oder abgekürzt D.H. Das heißt. Oder man könnte, wenn man jetzt abkürzen schreiben wollte, mit einem Zeichen, mit einer Chiffre, ein Äquivalenzzeichen, ein Gleichungszeichen hinstellen. Das heißt, das schnell vorüberleichte, Komma, unsere Bedrängnis, oder? Das heißt, unsere Bedrängnis, oder sprich, unsere Bedrängnis. Mit anderen Worten, das Zweite ist gleich dem Ersten, nur mit anderen Worten zum Ausdruck gebracht. Das Erste ist das Zweite. Bedrängnis heißt das Leichte. Für uns ist Bedrängnis nicht etwas Leichtes. Es ist etwas Schweres. Deshalb spricht auch Paulus von einem Beschweren. Er wurde beschwert in Kapitel 1, Vers 8 und 9. Wir wurden über das Maß beschwert. Das ist Belastung. Nicht im Sinne von okkulter Belastung, sondern Not drückt uns. Wir werden beschwert mit Trübsalen, Schwierigkeiten, Problemen. Paulus nennt diese Schwierigkeiten Bedrängnis oder mit zwei sehr modernen Wörtern Stress oder Druck. Und genau das ist es, was das griechische Wort bedeutet. Philipsis, das, was quetschen will, was uns den Atem abschnüren will, was uns Lebensraum nehmen will, was uns die Luft nehmen will, die wir zum Atmen nötig haben. Das sind Schwierigkeiten, die haben es in sich, unser Leben gleichsam verkürzen zu wollen. Jetzt geht es in die Enge, Krankheit, Schwierigkeiten von Menschen am Arbeitsplatz und so weiter. Wir leiden darunter, bekommen vielleicht Magengeschwür und so weiter. Das Leben will auf dem anderen Ende etwas abgekürzt werden durch solche Schwierigkeiten. Manchmal durch den Körper direkt, manchmal über die Nerven, manchmal am Geiste, in der Seele. An irgendeiner Stelle will es etwas von uns wegnehmen. An Lebensraum, Lebensenergie, Lebenszeit, Lebenslänge. Das ist die Art der Schwierigkeiten. Paulus hat in Vers 16 gesprochen davon, dass unser äußerer Mensch verfällt. Er geht dem Tode entgegen. Und die Schwierigkeiten tragen dazu bei. Und dennoch nennt Paulus alles dieses das Leichte. Wieso kommt er zu diesem ungleichen Vergleich? Wieso kann er so widersprüchlich sprechen von unseren Schwierigkeiten? Nun, vielleicht könnten wir sagen, unsere Schwierigkeiten sind gar nicht so groß. Wir halten sie zwar für groß, aber das ist ja alles relativ. Für ein kleines Kind ist eine kleine Schwierigkeit schon so schlimm, dass es schreit, wie wenn die Welt zu Ende wäre. Und eine Mutter, ganz besonders, aber auch ein barmherziger Vater, hat Verständnis dafür, versetzt sich in das Denken dieses kleine Wesen und weiß, für es ist es wirklich so schlimm, wie für mich etwas Größeres sehr schlimm wäre. Aber dann treffen wir jemanden, der hat noch etwas noch ganz anderes erlebt. Und dann wissen wir, das ist also noch nichts. Wenn Paulus also anfängt in Kapitel 6 oder an einer anderen Stelle seine Schwierigkeiten aufzulisten, tut er nicht gern. Aber wenn es sein muss, kann er es tun, um einmal zu ernüchtern. Und die Korinther hatten Bedarf daran, ernüchtert zu werden. Und das tut er in diesem Brief. Zeigt einmal seine Schwierigkeiten auf. Ja, dann hält man etwas zurück mit dem Klagen, nicht wahr? Aber auch alle seine Schwierigkeiten nennt er das Leichte. Aber das sind vergleichliche Wörter, das sind relative Ausdrücke. Wann ist etwas leicht und wann ist es schwer? im Vergleich. Und er sagt im Vergleich zu dem, was nach diesem Leben kommt, nachdem die Schwierigkeiten tatsächlich ein letztes Ende genommen haben. Dann beginnt eine andere Welt, ein anderes Leben. Und der Vergleich zu jener Welt und jenem Leben ist das, was wir an Unangenehmem in dieser Welt erleben, wie schwer es auch sein möchte, leicht an Gewicht und kurz von Dauer, weil es. Da sitzt eine christliche Frau, um ihres Glaubens an Jesus willen, 40 Jahre lang in einem der schlimmsten Kerker in Frankreich. Und sie hat Zeit genug, womit weiß ich nicht, ob es mit den Fingernägeln war, ob sie einen Löffel hatte oder was immer. Kratzt sie in den Stein, auf Französisch das Wort widerstehen. Widerstehen. Nicht nachgeben. Sich nicht von Jesus wegbringen. Sie erinnert sich daran. Resister. Widerstehen. 40 Jahre lang, als sie lebte, war das eine lange Zeit. Als sie 20 Jahre im Kerker war, hatte sie nur die Hälfte ihrer Kerkerzeit vorbei. Lange Zeit. Wie lange ist es aber her seit dem letzten Jahr bis heute? Wie lange ist sie schon beim Herrn? Und dann denke ich, es hat sich gelohnt. 40 Jahre sind kurz. Und wenn es noch zu schwer ist, ja, dann wird man gekreuzigt. Dann hören wir von Christen in Nordkorea, ihr seid bald beim Herrn, ruft man einander zu. Wir kommen auch bald. Es kann die schlimmsten Torturen sein, aber es ist leicht im Vergleich zu der Herrlichkeit. Paulus will das Bild der Waagschale heranziehen und stellt sich vor, beides wäre nun in die Schalen hineingelegt und sieht geradezu, wie auf der einen Seite es hochspringt, ja, auf der anderen Seite geht es in die Tiefe. Auf der einen Seite, wo es tief geht, da ist die Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und auf der anderen Seite die schlimmsten Schwierigkeiten in dieser Welt. Paulus kann das ganz offen schreiben. Denn der Brief geht nicht nur an die Gemeinde in Korinth, sondern an alle Christen in der ganzen Provinz. Und er nimmt Bezug auf seinen ersten Brief, der an alle Christen in der Welt ging. Das sind Briefe für uns. Das hat er auch für uns geschrieben. So hat es der Heilige Geist aufgefasst, der diese Briefe hat aufheben lassen und hat behalten lassen für uns, bis auf uns. Das sind Briefe an uns geschrieben von Gott, durch die Hand des Sekretärs von Paulus, durch den Mund von Paulus. Unsere Bedrängnis kann auch da hineingelegt werden, diese Schale. Und die Herrlichkeit, die auf uns wartet, ist nicht zu vergleichen mit ihr. Es ist das Leichte. Und wenn wir darüber nachdenken, das braucht es, nicht wahr? Sonst berührt es uns gar nicht. Sonst kommen wir gar nicht dazu, dass wir motiviert wären, mit unseren Schwierigkeiten fertig zu werden. Dann sind die Schwierigkeiten das Erste, das uns beginnt. Dann bannen die Schwierigkeiten unser Auge, unsere Aufmerksamkeit. Aber es gilt, sich Zeit zu nehmen, die Augen einmal wegzunehmen von den Wellen, auf die auch ein Petrus plötzlich schaute. Seine Augen wurden abgelenkt von Jesus auf die Wellen. Wo schaue ich hin? Die Augen müssen zielbewusst gerichtet bleiben auf Jesus. In Hebräer Kapitel 12 heißt es in Vers 2, eigentlich nicht schauen auf Jesus, sehen auf Jesus, sondern hinwegsehen oder hinwegschauen auf Jesus. Dreierlei. Wegschauen vom anderen. Hinschauen auf Jesus. Den Blick dort haften lassen, bleibend auf ihn schauen. Diese drei. Und wenn wir das tun, dann werden auch wir imstande sein, auf die Opposition. Vers 3 spricht der Hebräerschreiber davon. Bedenkt, betrachtet ihn wohl, der solche Opposition gegen sich hatte. Widerspruch, Widerstand. Aber was hat er getan? Er sah auf die Freude, die auf ihn wartete, heißt es. Und da steht es in der vollendeten Gegenwart oder sogar in der vollendeten Vergangenheitsform. Er hatte die Schmach verachtet. Nicht er verachtete die Schmach, er hatte es getan, bevor er ans Kreuz ging. Er war fertig geworden. Möglicherweise in Gethsemane. Der Kampf war durchgekämpft und er ging zielbewusst auf Golgatha zu, trug sein Kreuz, ließ sich dorthin auf das Kreuz nageln. Er hatte diese Schmach bereits verachtet. Er hatte geschaut in die andere Welt, durch den Horizont hindurch. Und diese Freude bannte seine Augen, sodass er nicht versagte am Kreuz. Und wir sollen ihm nachfolgen. Wir sollen auch auf ihn schauen und den Blick dort haften lassen. Das schnell vorübergehende, leichte, kurz von Dauer, leicht an Gewicht, nämlich unsere Bedrängnis, bewirkt im Übermaß bis zum Übermaß. Zweimal gebraucht er das Wort. Die Art und Weise, wie das Wirken stattfindet, ist bereits im Übermaß. Das Resultat ist Übermaß an Herrlichkeit. Man unterscheidet ja zwischen Geschwindigkeit und Beschleunigung. Und beides kann gemessen werden. Ich hatte am Anfang Schwierigkeit mit diesen zwei Begriffen. Mit dem Beschleunigungsmaß. Paulus unterscheidet offenbar auch die Wirkung, das heißt die Tätigkeit des Bewirkens und das dem Resultat. Während wir leiden, ist im Übermaß Gott am Werk, hier schon eine Herrlichkeit herbeizuführen für uns. Resultat, natürlich, die Herrlichkeit ist in keinem Vergleich zu unseren Leiden. Wollen wir also Mut fassen, während wir leiden, denn dann gerade ist Gott am Werk, eine Herrlichkeit für uns vorzubereiten. In dem Maße, wie wir dort vertrauen, in dem Weinen, in der Not, während der Wirbelsturm um uns her sich dreht, alles um uns her, kreuz und quer geht, durcheinander, dürfen wir wie im Wirbelsturm in einem senkrechten Pfeiler oder in einer senkrechten Säule absoluter Ruhe stehen. Es ist möglich, wenn der Herr uns regieren darf. Und dann ist er da in dieser Situation am Werk, eine Herrlichkeit für uns vorzubereiten. Es kommt durch das Schauen, sagt er. Das ist das Ziel. Das ist es. Das ist der Gewinn. Und wie können wir dorthin kommen? Einfach durch Schauen. Wir sehen auf das, das nicht zeitlich ist, sondern ewig. Das Zeitliche ist wichtig. Und wir müssen es ins Visier nehmen. Wir müssen uns fragen, lehrt der Schreiber des Sprüchebuches, was im Winter geschehen wird. Wenn wir im Sommer nicht arbeiten, werden wir im Winter nichts zu essen haben, sagt er. Der Faule, der schaut auf die Wolken und geht nicht auf das Ackerfeld und arbeitet, ja. Schon dann ist er abgeschreckt, während der Fleißige sich sagt, solange es noch nicht regnet, ich gehe hinaus. Ja. Wir müssen schon auf das Zeitliche achten. Aber was meint Paulus, wenn wir nicht sehen auf das Zeitliche? Das bannt unser Auge nicht. Das ist nicht das Eigentliche. Ja, wir schauen zuerst auf das Ewige. Und von dort her, von der Ewigkeitsperspektive, beschauen wir das Zeitliche. Zuerst gehe ich in die Gegenwart Gottes Und aus der Gegenwart Gottes komme ich dann und kann dann in diese Welt hineinsteigen und dort meinen Dienst tun. Der, der im Lichte der Ewigkeit lebt, ist von größtem Nutzen für diese Welt. Nicht umgekehrt. Christen sind keine Träumer, sondern die Wirklichkeit, der Wirklichkeit am nächsten stehenden Menschen. Das sind Wirklichkeitsmenschen. Wer mit der Ewigkeit rechnet, der kann diese Zeit in rechter Weise betrachten. Es gilt also, das Auge wirklich auf das Ewige zu richten. Da ist im Alten Testament ein kurzes Wort von einem König namens Asa. Hat lange regiert. Ich denke, er regierte 40 Jahre etwa. Und es heißt, er wurde krank an den Füßen. Vielleicht hat er Gicht, wir wissen nicht. Und er ging zu den Ärzten. Da ist das schlimm. Aber es heißt, anstatt zu Gott. Bevor man zum Arzt geht, geht man zum Chefarzt. Im Irdischen ist es umgekehrt. Da geht man zuerst zum Hausarzt. Und wenn der nicht fertig wird, geht es vielleicht zum Spezialisten und dann vielleicht zum Professor und dann vielleicht noch zu einem Ultra-Experten. Ja. Es geht dann so weiter. Ja. Aber wir machen es anders. Wir gehen zuerst zu dem höchsten Arzt und dann fragen wir, Herr, was soll ich machen? Ja, ich habe die Medizin geschaffen. Ich habe den Ärzten die Weisheit gegeben, die ich auch dem Bauer gab. Lesen wir Prediger, ja, Sprüche, sehr viel Weisheit, ja, auch in diesen praktischen Angelegenheiten. Also, Gott hat das alles geschaffen, aber wir vertrauen nicht auf die Ärzte, sondern wir vertrauen auf den Herrn. Ein Arzt sagte mir, ein französischer Arzt hätte einmal gesagt, ich habe nicht geheilt. Ich habe das Nötige getan, aber Gott war es, der heilte. Das war Furcht Gottes. Die Augen sollen auf den Herrn gerichtet sein. Und von dort her können wir das Zeitliche richtig einordnen. Die wir nicht sehen auf das, das man sieht, sondern auf das, das man nicht sieht. Denn das, das man sieht, ist zeitlich, aber das, das man nicht sieht, ewig. Dass das zeitlich ist, wird vergehen. Und das Vergängliche prägt uns. Wenn man auf die Ewigkeit und Ewigkeitswerte schaut, dann prägt das uns. Der Satz ist nicht zu Ende. Das Kapitel ist zu Ende. Leider, es sollte nicht so eingerichtet gewesen sein. Aber der Satz ist nicht zu Ende, so lesen wir einfach weiter. Wenn Sie dem Wort denn nämlich begegnen in der Heiligen Schrift, und es groß geschrieben ist, dürfen Sie es normalerweise durchstreichen und ein kleines D hinschreiben. Dann ist es leichter, sich den Zusammenhang zu merken. Denn leitet eine Begründung ein. Weshalb? Ja. Wir lesen also. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, da haben wir wieder im Grundtext den Westphal und im Deutschen manchmal auch, ich nehme an, die meisten Übersetzungen hätten hier wieder den Westphal. Wie heißt es da, wo der Auber in Vers 1 in Kapitel 5?
Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird.
Diese Hütte oder dieser?
Diese Hütte.
Diese, kommen wir nach Hause?
Komma
nach Haus,
ja.
Ah ja, gut.
84.
Alte Luther-Übersetzung?
Wir wissen aber, dass unser irdisches Haus dieser Hütte zerbrochen wird.
Ja, Elberfelder? Oder Alte Luther?
Alte Luther.
Alte Luther, ja, danke. Also man kann so oder so übersetzen. Ich freue mich, dass die Revisionisten der Luther-Übersetzung in der 84er Ausgabe es so wiedergegeben haben. Denn das ist in der Tat der Sinn. Denn wenn wir den griechischen Vesper mit dem deutschen konstant übersetzen, kann das irreführen. Denn der griechische Vesper ist viel, viel breiter, viel größer als der deutsche. Und dadurch würden wir Gottes Wort einengen oder gar verstellen, ja, entstellen. Also es geht tatsächlich in beiden Fällen um unseren Leib. Und Paulus kann ihn mit diesen zwei Wörtern bezeichnen. Er ist entweder, man kann ihn Haus nennen oder Zelt. Haus erinnert an eine Wohnung, Zelt könnte erinnern an die Stiftshütte. Oder an irgendein Zelt, das aber abgebrochen wird. Ja. Wir wissen ja, Zelte sind vorübergehende Behausungen. Die werden aufgestellt, aber dann wieder abgebrochen. Bei Häusern denkt man nicht danach. Die sind permanent Bauten. Die können baufällig werden und müssen vielleicht abgebrochen werden. Aber die werden nicht einfach so abgebrochen, dann irgendwo wieder hingestellt. Das gibt es, aber nicht so schnell. Aber unser Leib ist ein Leib, der auf Abbruch hin zielt. Er wird wie ein Zelt abgebrochen werden. Der ist nicht auf Permanenz angelegt. Er war es vor dem Sündenfall. Aber als der Sündenfall kam, zog der Tod in Körper, Seele und Geist, sodass auch der Körper erfasst ist von diesem Tod. Jetzt ist er auf diesen Tod hin angelegt. Er wird sterben. Und so heißt es von solchen Menschen, nach dem Sündenfall, sie starben. Adam und Eva starben. Sie wurden sehr alt, aber sie starben. Und jemand soll zum Glauben gekommen sein, zur Bekehrung, durch das Lesen dieser Kapitel. Immer wieder las er, so und so alt und er starb, so und so alt und er starb, und er starb, und er starb. Und da ging es durch seine Seele. Und auch du wirst sterben. Und wo geht's dann hin? So kann ein auch solches Wort einen zur Umkehr bringen. Wir werden sterben, sagt Paulus. Und dieses Sterben, macht er dann klar, ist ein ungernes Sterben. Wir wollen nicht körperlos werden. Wir wollen nicht unseren Körper loswerden. Die Griechen wollten das. Die empfanden ihren Körper als Last. Die wären gern wahrscheinlich ohne Körper irgendwo in der Sphäre rumgeflogen. Das war die griechische Philosophie. Aber die christliche Philosophie, das heißt die christliche Weltanschauung, das heißt die Art und Weise, wie man das, was da ist, betrachtet. Diese Betrachtungsweise kommt von dem Schöpfer aller Dinge. Und die gibt uns die Wahrheit über allem, über alles dieses. Und Paulus sagt, wir sterben nicht, um unseren Leib loszuwerden, sondern um einen anderen zu bekommen. Einen besseren, ein besseres Haus. Gott hat uns mit einem Leib geschaffen und Paulus macht deutlich in diesem Text, das bleibt so. Der Mensch ist für den Körper geschaffen und der Körper für den Mensch. Und bis in alle Ewigkeit sollen wir einen Körper haben. Für eine kurze Zeit zwischen Tod und Auferstehung sind wir ohne Körper. Aber mit der Auferstehung bekommen wir diesen, der im Himmel gleichsam bereit ist. Der erste kam von unseren Eltern, von der ersten Schöpfung. Gott hatte ihn tatsächlich mit Händen geschaffen. Aber der nächste Leib, der ist schon da, fertig für uns. Wie er zustande kommt, wissen wir nicht. Wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, und es ist nicht nur ein Haus auf der Erde, sondern ein Haus, das irdisch ist, aus Erde geschaffen, nicht wahr? Gemacht. Ein irdisches, nicht nur ein irdisches Haus. Komma, ein Zelt abgebrochen wird, dass wir dann einen Bau von Gott haben. Paulus gebraucht hier, denke etwa drei oder vier verschiedene Wörter für Haus. Sie sind ähnlich, aber sie sind doch etwas anders. Haus, Behausung, Bau. Wir einen Bau von Gott haben. Das ist schon alles fertig, wenigstens dem Plan nach. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, schon gar nicht mit Menschenhänden. Ein ewiges in den Himmeln, das heißt, dort, wo Gott wohnt. Denn in diesem, jetzt kommt die Begründung, in diesem seufzen wir, und Gott will nicht, dass wir ewiglich seufzen. Er will diese Zeit des Seufzens ablösen und hat schon die Zukunft geplant und die wartet auf uns. Und deshalb hat er ein neues Haus fertig für uns. Aber in diesem seufzen wir. In Offenbarung 7, glaube ich, heißt es, Gott wird abwischen alle Tränen. Ich denke, ich habe es in meinen Text hineingeschrieben. Aber jetzt weint man noch. Erst dann werden sie abgewischt. Bis dahin bleiben die Tränen. Wie hast du das ausgedrückt? Kein Wohlstandsevangelium. Kein Evangelium ohne Leiden. Das ist nicht das biblische Evangelium. Das biblische Evangelium heißt, wir sind jetzt schon in den Himmeln, während wir heulen müssen, während wir leiden müssen. Und wenn dieses Weinen vorbei ist, dann gehen wir ein in die andere Welt. Aber bis dahin müssen wir damit rechnen, mit dem Seufzen. Wir denken an Römer 8, nicht wahr? Wo auch von diesem Seufzen die Rede ist. Und dort sagt der Apostel, während wir den Geist haben, wir, die wir den Geist haben, wir seufzen. Ja, wo ist dann alles dieses von Power? Wenn der Heilige Geist da ist, warum müssen wir da noch seufzen? Und gerade das sagt Paulus. Denkt ja nicht, dass Gott uns den Geist gegeben hat, um uns alle Schwierigkeiten zu beseitigen. Dazu ist er nicht. Kein Laufbursche für meine Wünsche. Er bestimmt mein Leben. Er ist Herr, Vers 14. Die, die vom Geist Gottes geführt werden, und ich folge nach, die sind es, die Gottes Söhne sind, die frei vom Gesetz sind und in der Familie Gottes sind. Und das, Vers 16, sind die aus Gott Geborenen. Die sind Söhne in seiner Familie. Nicht dasselbe Wort im Grundtext. Beide haben ihre Bedeutung. Vers 26, denke ich, ist es. Das ist Vers 24. Wir, die wir den Geist haben, seufzen. In diesem Leibe haben wir Schwierigkeiten. Denn in diesem seufzen wir auch, uns danach sehnend mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Das Ziel Gottes ist nicht der Zwischenzustand. Er ist nur ein Zwischenzustand. Nur vorübergehend da. Nicht das Letzte. Die Zeit, wo der innere Mensch im Jenseits ohne den ersten Leib, ohne den zweiten Leib in der Gegenwart Gottes lebt, ist nicht das Letzte. Es ist eine Teilvollendung, nicht die ganze. Die Auferstehung wartet. Und da heißt es in 1. Thessalonicher 4, er wird die mit sich bringen, die in Christus starben. Und ich nehme an, auch den Leib. Ja. Und dann werden wir zusammen entrückt werden mit denen, die dann am Leben sind. Beide zusammen. Danach sehnend mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Aber bekleidet sollen wir werden. Und wenn wir Bekleidete sind nach der Auferstehung, werden wir nicht nackt erfunden werden. Das wäre unnormal. Und das wollen wir auch nicht. Wir wollen nicht ohne Körper da sein. Wir wollen einen besseren Körper haben. Dann werden wir also nicht nackt erfunden werden. Denn auch wir, die wir im Zelt sind, in diesem Leib, seufzen als Beladene, Beschwerte, als die, die Schweres in diesem Leben zu erleben haben. Als solche, die nicht entkleidet werden wollen, sondern überkleidet, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Töne von 1. Korinther 15, nicht wahr? Ähnliche Formulierungen. Das ist das Ziel Gottes. Aber der, der an uns arbeitete, ist das nicht schön? Vers 5. Gott arbeitet jetzt an uns. Und an jenem Tage wird es in der Vergangenheitsform heißen, er arbeitete an uns. Jetzt arbeitet er. Seitdem er uns gewinnen durfte und in seine Nachfolge bringen durfte, ist er an der Arbeit, um ihm ähnlicher zu werden. Der, der an uns arbeitete und uns eben dazu bereitete, ist Gott. Gott selbst ist mittels Schwierigkeiten an der Arbeit an uns. Paulus hält uns also diese Zukunft vor, die jenseitige Welt. Und wenn wir das bedenken und darauf besinnen, dann ist es leichter, mit Schwierigkeiten hier fertig zu werden, in der Nachfolge und im Dienst für Jesus. Gott, der uns auch ein Pfand gab, und wieder haben wir den Westphal. Pfand des Geistes heißt Pfand, Geist. Der Geist ist das Pfand. Es ist nicht ein Pfand, das der Geist hat, und er gibt jetzt uns dieses Pfand, als wäre es etwas anderes. Nein, er selbst ist die Anzahlung gleichsam, die Garantie, dass die Herrlichkeit kommt, dass das neue Haus kommt, der neue Leib. Der Geist ist die Voranzahlung, die Vergewisserung, das Siegel. Wir dürfen wissen, das andere kommt. Nicht mehr Geist, wie einige sagen wollen, nein, er selbst ist die Vorankündigung, die Garantie, dass der Rest des Heils auch noch kommt. Der, der seines eigenen Sohnes nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahingab, Römer Kapitel 8, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Haben Sie schon einmal erlebt bei einer Weihnachtsfeier um einen Weihnachtsbaum vielleicht oder ohne, je nachdem? Aber jetzt werden Geschenke ausgetauscht. Die Gesellschaft, die Familie, vielleicht Freunde sind beisammen. Und da heißt es, dies ist für Papa, das ist für Mama, das ist für Elke und so weiter und so weiter. Und dann ruft jemand, pass auf, nur das Geschenk, das Papier möchte ich zurückhaben. Haben Sie schon mal erlebt? Die Verpackung möchte ich gern zurückhaben. Der, der seines eigenen Sohnes das Schönste, das Höchste, das der Himmel zu verleihen hatte, nicht verschonte, sondern ihm das Wertvollste, sein Herzstück, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sein Herzstück für uns dahingab, wie sollte er mit ihm nicht auch alles schenken? Du kannst alles haben. Alles. Was sagt der Vater des bis anhin verlorenen Sohnes? Der andere, der Ältere, kommt vom Acker, kommt nach Hause und merkt, was da vor sich geht. Es wird gefeiert. So, was ist los? Jemand meldet, dein Bruder ist da. So, und dann feiert man für so einen Kerl. Der Vater bekommt das zu hören und er liebt seinen Sohn. Beginnt ein Gespräch mit ihm. Der Sohn beklagt sich. Die ganzen Jahre. Hast du mir mal ein solches Fest gemacht, sagte sein Vater. Und der Vater sagt so, alles was mein ist, das ist dein. Hätte sagen können, alles was ich hatte, war die ganze Zeit dein Eigentum. Was wolltest du noch mehr? Was konnte ich dir noch mehr geben? Es gehört alles dir. Und er hätte sagen können, wir haben ja die ganzen Jahre gefeiert. Wir hatten einander. Wir hatten alles gemeinsam. Aber er war tot. Er hatte nichts und war mein Sohn und dein Bruder. Und jetzt dürfen wir doch feiern, nicht wahr? Mit dem, das dein ist und auch mein ist. Dieses Wort hat mich bewegt. Denn Jesus spricht wohl doch von seinem Vater im Himmel, oder? Und sagt gleichsam zu uns, alles was mein ist, das ist dein. Wir sollen es erben. Mit dem Sohn, der unser Bruder geworden ist durch Fleischwerdung, sollen wir alles erben. Und wir sollen mit ihm sitzen auf dem Thron. Und als ich das las in der Offenbarung, da habe ich mir das aufgeschrieben. Ich soll sitzen mit dem Herrn auf dem Thron. Das habe ich bewusst so notiert, um mir zu helfen in Schwierigkeiten. Wenn das meine Zukunft ist, dann soll mir das jetzt helfen, in einer Zeit, wo mein Auge so schnell wegschauen will und gebannt werden will von diesen so kleinen Schwierigkeiten. Wir sehen auf das Kommende und wollen uns darauf besinnen. Der, der an uns arbeitet, uns eben dazu bereitet, ist Gott, der uns auch ein Pfand gab, nämlich den Geist. Sodass wir also alle Zeit guten Mutes sind. Schwierigkeitsbewältigung? Ohne Therapeuten. Wunderbar. Können sich die ganzen Mark sparen. Manchmal ist das der Weg, den der Herr gebraucht, das will ich nicht total verneinen. Wenn es der Richtige ist, der wirklich mit Jesus rechnet, das kann es geben. Aber wir müssen mit Jesus rechnen, vor allem. So dass wir alle, also alle Zeit guten Mutes sind. Paulus schreibt in Kapitel 1, so dass wir am Leben verzweifelten, aber nicht an Gott. Kapitel 4. Wir werden bedrängt, aber wir kommen nicht um. Wir werden niedergeschlagen, aber es ist nicht das Ende. Paulus verzweifelt nicht am Herrn. Dass er am Leben bleiben würde, das stand in Frage. Aber nicht, dass er einen Gott hatte, der ihn durchtragen würde. Das nie. Der Strang des Vertrauens riss nicht ab, wurde nicht schwach. Er blieb hangen an seinem Herrn, sodass wir alle Zeit guten Mutes sind, egal wie schwer es wird, und wissen, nicht nur hoffen, vielleicht, ja, und wir setzen uns gleichsam dazu, wir versuchen uns aufzumöbeln und Mut zu fassen. Paulus schaut auf den Herrn und der Herr stärkt ihn, sodass wir guten Mutes sind und wissen, Doppelpunkt. Sind wir daheim im Leibe? Das heißt, ist das unser Wohnort? Ist das unser Haus? Ist unser Leib unsere Wohnung? So sind wir in der Fremde, was den Herrn betrifft. Abwesend vom Herrn. Das heißt, im Leibe nach sind wir abwesend. Wir sind noch nicht im Himmel. Denn durch Glauben gehen wir den Weg. Über diesen Vers habe ich nachgedacht und ich fragte mich, wie soll er am besten übersetzt werden? Und dann betet man, Herr, zeige mir, was sagt der Vers eigentlich? Und ich kam zu diesem Schluss und habe ihn gestern oder vorgestern, ich denke es war gestern, nochmal neu ausgeschrieben. Noch einmal Vers 6. So dass wir alle Zeit guten Mutes sind und wissen, sind wir daheim im Leibe, so sind wir in der Fremde, abwesend vom Herrn, denn durch Glauben gehen wir den Weg. Vers 6. Zweiter Teil ist Ernüchterung. Sind wir daheim im Leibe, so sind wir noch nicht zu Hause beim Herrn. Das muss ich mir bewusst sagen. Denn ich wandle hier nicht im Schauen. Dann werde ich schauen, aber jetzt noch nicht. Jetzt muss ich sehen auf das, was man mit irdischem Auge nicht sieht. Ich bin abwesend vom Herrn. Und das ist der Fehler des Pfingstlers. Er will einen Teil der Vollendung schon vorweg haben. Er macht zwei Fehler. Er nimmt mir etwas, das ich bereits nach der Bibel bei der Wiedergeburt bekommen habe, nimmt es mir gleichsam weg und sehr freundlicherweise kommt er zu mir und sagt dir, schau einmal, was die Bibel dir bietet.
Ja? Du darfst ein zweites Erlebnis haben. Ich darf ihm sagen, du, das habe ich schon längst. Du hast mir das weggenommen. Und jetzt willst du es mir freundlicherweise geben. Zuerst nimmst du mir das Geld aus der Tasche und dann sagst du, hier, möchtest du etwas haben, ja? So. Nee, nee, so geht's nicht. Und dann kommt er und bietet mir etwas anderes an. Gesundheit, das Paradies, das Wohlstandsleben, die, wie sagen wir, Wohlstandsevangelium. Das heißt, er nimmt etwas weg, das erst dort geschenkt wird, will es gleichsam schon jetzt haben und bietet es mir an. Betrug. Paulus sagt, Ernüchterung, meine lieben Korinther, erwartet nicht zu viel vom Evangelium. Das Evangelium ist heute nicht ein Evangelium für den ganzen Menschen. Aber die Missionstheologen wollen uns das so sagen, seitdem sie auch beeinflusst worden sind von der Welle in der Welt. Das Evangelium ist heute nur für den inneren Menschen, nicht für den Leib. Er hat einen Einfluss auf den Leib. Denn wer Vergebung hat, der ist gelassener und das trägt bei zur körperlichen Gesundheit. Aber andererseits erhöhen sich dann die Schwierigkeiten, sodass ich dann wieder leide. Ja? Kommt vielleicht auch selber auf. Das Paradies kommt noch. Ist nicht heute da. Das Evangelium ist für den ganzen Menschen morgen. Heute habe ich die Verheißung, in dem Sinne ja. Aber dort sagt man, wir sollten heute für den Leib sorgen. Für den Leib sorgen wir schon. Und wir sind barmherzig mit Kranken und Leidenden. Aber das Evangelium rettet heute nur den inneren Menschen. Nur er wird wiedergeboren. Nur er bekommt Sündenvergebung. Nur er wird erneuert. Nicht der äußere Mensch. Der nimmt ab. Damit müssen wir rechnen. Wir sind noch nicht beim Herrn. Denn wir leben dieses Leben. Oder Paulus schreibt hier eigentlich, wir gehen den Weg. Wir gehen den Weg im Glauben und nicht im Schauen. Dieser Vers wird oft falsch angewendet. Als ob das die totale Theologie des Glaubens wäre. Das ist nicht, was Paulus hier sagt. Er sagt nicht, das ist alles, was zum Glauben gehört, das man nicht sieht. Der Glaube lebt von der Sichtbarkeit, nicht von der Unsichtbarkeit. Das ist stark, ja? Der Glaube muss erst Beweise haben. Man sagt, das musst du einfach so im Glauben annehmen. Wir haben manche Reich Gottes aber in der heutigen Zeit. Ich könnte Ihnen Zitate zeigen, wo man so spricht. Ja. Und das ist irreführend. Man spricht vom Glauben, wie wenn er etwas wäre, das ich einfach gleichsam wie einen Sprung ausüben müsste, ohne zu wissen, wo lande ich da. Nein, ich habe schon vor Jahren in einer Studentengruppe gesagt, wir können nur glauben, was wir wissen. Wenn ich mich auf einen Stuhl setze, dann muss ich aus guten Gründen das Vertrauen haben, dass er mich trägt. Sonst darf ich mich nicht auf den Stuhl setzen. Wenn ich mich auf die Straße begebe, muss ich gute Gründe haben dafür, dass ich einigermaßen sicher durchkomme. Das ist relatives Vertrauen. Aber nun gibt es begründetes Glauben. Man sagt, ja, aber Thomas, er sollte doch glauben, ohne zu sehen. Nein, das sollte er nicht. Jesus sagt zu ihm, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Aber er sagte nicht, dass er hätte glauben sollen, ohne zu sehen. Was anderes. Wen sah denn Thomas? Nicht Jesus, aber seine Mitjünger, die sah er. Und die hatte er wahrscheinlich 4 Jahre erlebt. Jesus ist wahrscheinlich 4 Jahre mit seinen Jüngern durch das Land gezogen. Und Thomas hat seine Kollegen kennengelernt. Und als Jesus starb und wieder auferstand, hatte er keinen Grund, irgendeine Aussage von ihnen anzuzweifeln. Einer war weg, der nicht vertrauenswürdig geblieben war. 11 waren übrig geblieben. Keinen Grund. Er hatte sie erlebt. Er hatte Beweise dafür, dass dieses ehrliche Männer waren. Und Jesus erwartet von ihm, du hättest ihnen glauben sollen. Ohne mich zu sehen. Ohne ihn zu sehen, aber nicht ohne überhaupt zu sehen. Jetzt möchte ich ein kleines Schiff bezeichnen. Können Sie in der Luft lesen? Sie schauen gerade umgekehrt, wie ich. Also, ich beginne zu Ihrer Linken. Ziehe einen Strich. Hier einen senkrechten Strich, hier einen senkrechten Strich. Das ist die Geschichte des Glaubens. Hier beginnt er, da hört es jetzt gleichsam auf. In der Mitte ist noch ein Strich. Und das ist der Jetzt-Punkt. Gerade jetzt. Und ich darf jetzt glauben, aufgrund von Geschichte, was hinter mir ist, aufgrund eines Wortes Gottes, das ich für kräftig, zuverlässig erlebt habe, aufgrund eines Wortes Gottes, das ich durch die ganze Geschichte als zuverlässig erwiesen habe. In der Wissenschaft geht man mit Beweisen um. Und man kann Beweise dafür anführen, geschichtliche Beweise meine ich jetzt. Wir haben etwa 4 Arten von Beweisen, verwechseln wir die 4 nicht. Es geht jetzt um geschichtliche Beweisführung, wissenschaftliche Beweisführung im Rahmen der Geschichte. Und wenn man diesen Bereich nimmt und die wissenschaftlichen Beweise einmal vornimmt, dann kommt die Bibel bei Weitem als Nummer 1 an Zuverlässigkeit nach vorn. Dann kommt lange nichts. Und dann bekommen andere Bücher. Tacitus, Herodot, Julius Caesar und so weiter. Die Bibel ist zuverlässig. Sie ist eine Bibel, die bald nach den Ereignissen, von denen sie berichtet, geschrieben wurde und zum Teil fast zur gleichen Zeit. Und sowas gibt es überhaupt nicht, soviel ich weiß, in der Altertumsforschung. Etwas Einmaliges, ein Buch, das fast aus der Zeit stammt, als die Ereignisse da waren, von denen dieses Buch berichtet. Und das trägt bei zur Glaubwürdigkeit. Je näher der Verfasser, der erste Verfasser lebt, zeitlich zu den Ereignissen, je glaubwürdiger, sagt man, ist die Schrift. Und dann kommt hinzu das Kopieren. Und dann kommt hinzu die Zahl der Kopien. Und alles diese zusammen. Die Bibel ist bei weitem von allen Büchern die glaubwürdigste Literatur. Wir dürfen sehen. Wir dürfen Beweise in der Hand haben. Und dann gibt es noch andere Beweise. Prophetie erfüllt. Schon lange bevor Alexander nach Tyrus kam, Tyrus und Sidon, wurde verheißen, wie es dazugehen sollte. Alexander kommt nach Israel. Was tun die Juden? Die kommen ihm entgegen und öffnen das Buch, Daniel, glaube ich, ist das, und zeigen ihm, was er jetzt macht, das hatte die Bibel verheißen. Er war so beeindruckt, soviel ich weiß, gab er ihnen Privilegien. Ja. Dass es ein Buch gab, der Gott Israels hatte an ihn gedacht. Viele Jahre voraus, sagt die Bibel, da wird ein Mann namens Kyros auftreten. Tatsächlich so gekam es. Man wird sorgfältig beschrieben, wie der Messias aussehen sollte, wie er leben sollte, wie er leiden sollte, wie er sterben sollte. Alles das erfüllt. Dann haben wir die Prophetie über Israel und so weiter. Detaillierte Verheißungen. Erfüllt, erfüllt. Genau so wie beschrieben. Und dann lesen wir, was die Bibel von unserem Herzen sagt. Wie wir denken, wer wir sind. Und wir hören das, wir lesen es. Ja, genau so bin ich. Und sie spricht von unserer Welt, wie sie beschaffen ist. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Und die Bibel wusste manches schon, bevor die Wissenschaft es entdeckte. Und der Wissenschaftler, der wirklich Ehrfurcht vor Gott hat, der staunt nur, was die Bibel schon lange zuvor wusste. Alles Beweise. Handfeste. Und wir machen unsere eigenen Erfahrungen. Und wir wissen, diese Botschaft ist glaubwürdig. Und da kommen wir zum Jetzt-Moment. Und aufgrund aller dieser handfesten Gründe sagen wir, was vor uns sieht, was vor uns liegt, sehen wir nicht. Wir können nicht wissen von uns aus, was geschehen wird. Wir sehen es nicht, aber wir wandeln in die Zukunft hinein, im Vertrauen, aufgrund dessen, was Gott bereits getan hat. Und so spricht Gott auch. Ich habe die Welt geschaffen, ich habe euch aus Ägypten geführt, ich kann euch jetzt helfen. Und der Israelit kommt zu Gott und sagt, schau einmal, du hast das getan, du kannst uns hier auch helfen. Aufgrund von sichtbaren Ereignissen vertraut man jetzt auf diesen Gott in die Zukunft hinein. In der Zukunft, in die Zukunft hinein wandeln wir im Glauben, das heißt im Nichtschauen. Aber wir verlängern, das ist typisch Menschenleben. Ich weiß nicht, was mir passieren wird, wenn ich ins Auto steige und auf die Straße gehe. Ich vertraue aufgrund bisheriger Erfahrungen und bin auch entsprechend vorsichtig aufgrund von Erlebnissen bis jetzt. Ja? Aber ich weiß es nicht. Aber ich darf vertrauen. Besonders, wenn ich meinen Herrn erlebt habe, dann darf ich mit ihm rechnen. Das war Vers 6 und 7. Denn durch Glauben gehen wir den Weg und nicht durchschauen. Wir sind aber trotz dessen, auch wenn wir es nicht sehen, guten Mutes. Denn wir haben Grund zum Glauben. Guten Mutes und haben lieber Wohlgefallen, in der Fremde zu sein, außerhalb des Leibes und daheim zu sein beim Herrn. Das ist unser Wunsch. Wir sind in diesem Leib, in dem wir jetzt zu Hause sind, guten Mutes. Aber trotz dessen sehnen wir uns nach dem neuen Zuhause, in der Herrlichkeit, nach dem neuen Zelt oder Haus für den Leib. Das ist das letzte Wort in diesem Abschnitt. Ja, in diesem Abschnitt. Es kommt noch ein Abschnitt, der zu diesem Teil gehört. Mit dem wollen wir uns dann, so Gott will, morgen Abend befassen. Motive, Beweggründe für unseren Dienst, für unser Leben mit dem Herrn. Warum sollte ich den Herrn lieben, ihm treu sein? Warum sollte ich ihm von ganzem Herzen dienen? Eine ganze Reihe von Gründen. Beten wir, dass der Herr uns ein neues Wort schenkt und dass wir das bisherige nicht vergessen. Wir stehen auf zum Schlussgebet. Herr, wir wollten dein Wort sagen, was von Menschen war. Wir bitten dich, Herr, durchstreich es. Und lass uns, Herr, behalten, dass du uns schenken wolltest und nicht fahren lassen. Hilf uns, Herr, das ewige Leben zu ergreifen und festzuhalten und auf dieses Leben hin hier in diesem Zeitlichen zu leben, zu gehen, im Glauben. Bewahre uns, Herr, davor, dass wir uns von dem bannen lassen, das das irdische Auge gern wahrnehmen möchte. Amen.